Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Kurze Werbung, bevor es losgeht. Wir haben im 5-to-9 Shop noch ein paar Shirts und Hoodies aus der Team Collection am Start. Falls ihr für den Herbst also noch was Cooles braucht, schaut da gerne mal rein. Wenn ihr euch im Shop registriert und bisher noch nichts bestellt habt, gibt es 10% auf euren gesamten Einkauf. So viel von mir und viel Spaß bei der Folge.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom 5-to-9 Club. Heute haben wir jemanden zu Gast, die gemeinsam mit ihrem Gründerpartner Valentin in Teilzeit ein eigenes Unternehmen gegründet hat. Wie das funktioniert hat und wie ihr Arbeitgeber darauf reagiert hat, erfahren wir heute aus direkter Quelle. Schön, dass du heute mit dabei bist, Lena.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Cool. Erzähl uns doch gerne einmal zum Start und vor allem für alle Menschen, die dich nicht kennen, mit deinen eigenen Worten. Im Oktober 2022 hast du dein eigenes Unternehmen gegründet. Aber wie lange weißt du eigentlich schon, dass du dieses Ziel verfolgst?
Also, ja, das ist ganz interessant. Eigentlich hatte ich nie so den Wunsch, selbstständig zu sein. Der hat sich tatsächlich erst verfestigt, als ich dann meinen Mitgründer Valentin kennengelernt habe bei unserem alten Arbeitgeber. Wir haben zusammengearbeitet und ja, das hat immer viel Spaß gemacht und wir haben uns da, hatten relativ viele Freiheiten, die wir von unserem alten Arbeitgeber bekommen haben für das Thema Digitalisierung, Entwicklung und so weiter. Und ja, das hat uns viel Spaß gemacht und daraus ist dann die Idee entstanden, das Ganze dann auch in der Selbstständigkeit zu machen. Und ja, also hing auch eher quasi an der Kombination von Menschen, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich mir vorstellen.
Spannend. Tatsächlich also kein lang ersehntes Ziel, sondern tatsächlich etwas, was in der Work-Life-Balance entstanden ist mit Kolleginnen und Kollegen. Ich nehme mal eine Information vorweg. Das Unternehmen, das ihr gegründet habt, heißt IT-Bütchen. Ein ja, sehr schnuckeliger, süßer Name und doch irgendwie auch passend, wenn man länger drüber nachdenkt. Aber nimm es doch gerne mal mit. Was kriegt man denn so in eurem Bütchen?
Ja, also was wir machen ist Digitalisierungsberatung für kleine und mittelständische Unternehmen und auch Softwareentwicklung. Das heißt, wir beraten Unternehmen dabei, wie sie ihre Prozesse optimieren können und entwickeln dann auch entsprechende Software und Services für diese Unternehmen und genau, begleiten im Prinzip Unternehmen auf ihrer ganzen Reise der Digitalisierung. Genau, das ist das, was wir machen und das genau, das IT-Bütchen als Marke ist ganz witzig, was dahinter steckt, weil ich habe früher immer gesagt, ja, wenn ich mal in Rente gehe oder so, dann gründe ich mein eigenes Bütchen, weil ich komme halt aus Köln und ja, da ist ja die Bütchenkultur sehr ausgeprägt und ja, dann hat sich das daraus entwickelt, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich mich jetzt schon selbstständig mache zusammen mit dem Valentin, warum dann nicht ein digitales Bütchen? Und dann kam eben das IT-Bütchen daraus, weil ja, das A quasi dann ein bisschen wiedergespiegelt hat, was genau so sozusagen mein Traum für die Rente war, aber auch ein bisschen dieses persönliche Miteinander auch schön widerspiegelt, dass man ja in einem Bütchen persönlich zusammenkommt, sich austauscht und ja, ein bisschen klönt. Ja, und das kombiniert, glaube ich, irgendwie ganz gut das, was wir so darstellen wollen.
Ja, sehr schön. Finde ich ja als Kölner super sympathisch den Namen und von daher sehr cool. Ich habe einleitend erwähnt, dass ihr euer Unternehmen in Teilzeit gegründet habt. Das ist ein Begriff, den man meiner Perspektive nach beim Thema Gründen nicht allzu oft hört. Erklär uns doch mal, was bedeutet das eigentlich?
Ja, also dadurch, dass wir uns eben bei unserem alten Arbeitgeber halt auch kennengelernt haben und zusammengearbeitet haben, ist die Idee entstanden, dass wir parallel zur Arbeit bei unserem alten Arbeitgeber. Wir haben zusammen im Online-Team gearbeitet und Valentin war für den ganzen Teil der Programmierung und Entwicklung von Online-Services zuständig als Teil des Teams. Und wir haben halt gesagt, okay, wir wollen es halt erstmal parallel was aufbauen. Ich komplett quasi ins kalte Wasser springen und in Vollzeit selbstständig sein, weil wir machen IT-Dienstleistungen und Beratung. Das heißt, man muss sich natürlich auch erstmal so einen Kundenstamm aufbauen. Und Das haben wir gesagt, machen wir parallel zu unserer Festanstellung. Haben dann beide reduziert unsere Stellen und haben dann in der quasi Zeit, die wir reduziert haben, ja, sozusagen das IT-Büdchen aufgebaut und sozusagen Kunden gewonnen und konnten dann, ich glaube, das haben wir ein Dreivierteljahr gemacht dann. Nee, quasi ein ganzes Jahr sogar. Genau, ein ganzes Jahr. Und haben dann nach einem Jahr auch tatsächlich so relativ viele Kunden gehabt, sodass wir sagen können, davon können wir sozusagen auch in der Vollzeit-Selbstständigkeit leben und das Unternehmen führen. Und das war auch eine gute Entscheidung so, weil dann ist halt der Start auch, sage ich mal, nicht ganz so holprig auf finanziell gegeben.
Ja. Da würde ich schon direkt einhaken, Lena, weil klar, das eine ist natürlich Teilzeit, sich selbstständig zu machen. Also wir kennen das ja auch. Man hat noch diese Sicherheit natürlich vom Job halt, dass das Einkommen irgendwie gesichert ist und so weiter. Aber wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, mit dem Partner Valentin, dich dann selbstständig zu machen? Also kam er irgendwie auf dich zu und hat gefragt, hast du Lust, zusammen was zu machen? Oder wie ist das zusammengekommen?
Ja, ich glaube, es war tatsächlich so, dass er ursprünglich die Idee hatte, wenn ich mich richtig erinnere, weil er war tatsächlich auch schon mal selbstständig zusammen mit einem anderen Geschäftspartner. Daher kannte er sich da auch in dem Feld schon ein bisschen besser aus als ich und konnte daher irgendwie sagen, oh, für mich ist das auf jeden Fall was. Und wie gesagt, dadurch, dass wir auch immer sehr gut zusammengearbeitet haben und beide irgendwie diesen Schwerpunkt Softwareentwicklung, Programmierung irgendwie aus unseren beiden Rollen natürlich sehr gut finden, haben wir gesagt, okay, ja, das wäre doch cool, wenn wir halt nur das machen und eben dann halt auch auf selbstständiger Basis anbieten. Und ich glaube, genau, das war seine Idee und ich dachte dann so, ja, es klingt doch irgendwie cool und lass uns das ausprobieren. Ne? Genau, und ich glaube, so die Teilzeit ist natürlich dann auch eine Phase gewesen, die Teilzeit-Selbstständigkeit, in der man testen kann, funktioniert das auch überhaupt, ne? Weil wir jetzt auch gesagt haben, wir gucken ja erstmal, wie es läuft und wenn wir, sag ich mal, nach ein paar Monaten absehen können, okay, wir können da auch auf irgendeinem Bein stehen, dann kündigen wir auch sozusagen bei unserem Arbeitgeber und machen das in Vollzeit, also quasi als Testphase.
Ja, sehr gut. Also wir machen das ja noch neben Vollzeit, aber ich denke, dass der Umfang bei euch wahrscheinlich dann auch direkt ein anderer war. Also ihr habt ja wahrscheinlich, also wie seid ihr da vorgegangen? Wie seid ihr an euren ersten Kunden gekommen? Hattet ihr irgendwie schon so ein Netzwerk, was ihr dann angesprochen habt? Oder?
Ja, es ist ganz lustig. Wir hatten noch kein Netzwerk in dem Sinne, dass wir einfach sagen, oh, wir hauen mal den und den und den an und der kann uns bestimmt Aufträge vermitteln, sondern wir haben tatsächlich, ganz witzig, der Valentin kommt aus Dömen, das ist in der Nähe, es ist im Münsterland, also wir hatten auch noch die Herausforderung, dass wir relativ weit auseinandersitzen und uns jetzt nicht regelmäßig irgendwie persönlich treffen konnten und haben dann tatsächlich gesagt, okay, gucken wir vielleicht erstmal, welche passenden Kooperationspartner es vielleicht in Dömen und Umgebung gibt, die wir einfach mal, sag ich mal, kalt kontaktieren können, ob die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und da haben wir einfach durch eine Online-Recherche haben wir eine Agentur gefunden, die hatte eine Stelle ausgeschrieben, dass sie einen Webentwickler sucht, also eine Werbeagentur. Und da haben wir gesagt, ja, also wir würden uns jetzt nicht fest anstellen lassen, aber vielleicht sucht er ja irgendwie freie Entwickler für sich und daraus ist dann tatsächlich eine engere Kooperation entstanden, wo wir dann auch über die Agentur unsere ersten Aufträge bekommen haben, so im Bereich Webentwicklung war das. Also und genau, in tatsächlich den zweiten großen Kunden, der jetzt auch uns schon länger begleitet, den haben wir aber tatsächlich über ein Netzwerk bekommen von der Uni in Münster. Der ehemalige Prof von Valentin ist sehr gut vernetzt, so mit der Wirtschaft im Münsterland, mit Unternehmen aus Münsterland. Und der hat über den haben wir dann tatsächlich auch genau einige Aufträge schon vermittelt bekommen. Und ja, so ist es dann angelaufen, glücklicherweise. Ne?
Sehr praktisch. Netzwerke dienen immer vielerlei Hilfe und Tipps.
Mhm. Ja.
Ich würde mal gerne einen Schritt zurückgehen, sozusagen von den Kunden zurück zu eurer Teilzeitgründung. Denn was sich vielleicht viele Hörerinnen ja auch fragen, ist, wie hat der Arbeitgeber das eigentlich mitgemacht? Denn ihr wart ja beide, ich nehme an, Vollzeit fest angestellt und musstet dann ja vermutlich irgendwie dieses Gespräch suchen, dass ihr beiden euch ja selbstständig macht und da was plant. Wie lief das denn ab?
Ja, also genau, wir mussten ja sowieso unseren Arbeitgeber quasi so einen Antrag stellen, dass wir eben reduzieren dürfen. Und dann in welchem Umfang? Also bei mir waren es, glaube ich, ich habe gar nicht so viel reduziert. Ich bin auf 90% runtergegangen, da war ich auf 80. Also so viel war das auch im Endeffekt gar nicht. Von daher fiel es dann unserem Arbeitgeber auch leichter zu sagen, ja, okay, ist jetzt nicht kein Riesenumfang, mach das mal. Ich glaube, ihm war schon bewusst, worauf es hinauslaufen kann oder dass wir uns da was aufbauen wollen. Aber die wollten uns da auch keine Steine in den Weg legen. Da bin ich natürlich auch dankbar, dass sie da das auch dann so mitgemacht haben. Auch wenn sie wussten, okay, das kann vielleicht darauf hinauslaufen, dass wir uns dann noch beide, wenn es gut läuft, irgendwie verabschieden, ne, aus dem Unternehmen. Und so war es dann ja letztlich auch. Haben sie es natürlich mit Wehmut dann gesehen, weil sie uns, glaube ich, jetzt nicht so gerne haben ziehen lassen, aber haben sie es natürlich auch, muss man sagen, gefreut, dass für uns mitgefreut, dass wir diesen Schritt gehen und da auch ja was gefunden haben, wo wir uns irgendwie verwirklichen. Und genau, das war eine glückliche, sage ich mal, Entwicklung, dass unser Arbeitgeber das so gut mitgemacht hatte.
Das ist schön. Ja, sehr schön. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass man da auch so ein bisschen Bammel vor der Reaktion hat und man sich dann freut und erleichtert ist, wenn man spürt, okay, da ist jemand, der agiert und reagiert menschlich und will uns keine steilen Wege.
Ja, total. Also das ist sowieso, ich meine, wir kommen halt beide aus der NGO-Branche, wir haben bei einem großen Kinderhilfswerk gearbeitet zusammen. Das ist sowieso jetzt, sage ich mal, eine Branche, wo es halt sehr menschelt und dementsprechend sind wir auch nicht davon ausgegangen, dass es da irgendwie zu irgendwie Streit oder Zerwürfnissen kommt oder so. Also das ist ein sehr, sehr gutes Miteinander.
Sehr schön. So soll es doch sein.
Ja, genau.
Aber damit auch weiter gerne zu deiner Perspektive. Du hast ja jetzt knapp 3 Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet habe, Erfahrung in mit dem IT-Bütchen, das heißt auch mit der Eigenständigkeit, mit der Selbstständigkeit. Wie würdest du da so die größten Unterschiede bezeichnen, so als Angestellte zu deiner Situation jetzt?
Ja, also ich glaube, dass der größte Unterschied ist einfach so der Gestaltungsspielraum, den du hast, ne? Also, dass du ja alles natürlich zu zweit in Abstimmung, aber zu zweit halt alles entscheiden kannst, was du in deinem Unternehmen halt machst und wie du dein Unternehmen entwickelst, welche Schwerpunkte du setzen möchtest und weiß ich nicht, welche Anschaffungen du tätigst, bis hin zu, ja, welche Mitarbeiter brauche ich und wohin will ich mich dann auch künftig entwickeln. Und das schätze ich, glaube ich, irgendwie auch am meisten wert, dass man einfach völlige Gestaltungsspielraum hat. Und das hast du natürlich als Angestellter nicht, ne? Weil da bist du immer in einem gewissen Korsett an Regeln, an Abstimmungsschleifen, die es dann mit dem Vorgesetzten oder noch vielleicht sogar weiteren Ebenen benötigt. Und das genieße ich schon sehr, dass wir da einfach frei entscheiden dürfen und ist jetzt keine großen Schleifen gibt, die man drehen muss, um Dinge durchzukriegen. Also
ja, hier fühlen wir, glaube ich, beide auch oder wir alle drei dann gemeinsam. Auf jeden Fall. Aber mal ganz offen gesprochen, ich kann mir vorstellen, dass man auch Nachteile sieht oder siehst du da gerade keine?
Nachteile, ich glaube, es sind eher Sachen, die halt anders sind in dem Sinne, dass du natürlich eine ganz andere Verantwortung trägst, ne? Weil, ich sag mal so, wenn du nicht arbeitest, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du krank bist oder so, kommt halt auch kein Geld rein, solche Sachen, ne? Also, du hast natürlich ein ganz andere, ein ganz anderes Commitment, eine ganz andere Verantwortung als Selbstständiger, insbesondere wenn du halt irgendwie Mitarbeitende hast. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer, dass man dann nicht nur für sich selbst halt sorgen muss, sondern natürlich auch für andere. und dafür sorgen muss, dass der Laden läuft. Das ist natürlich, sage ich mal, schon eine andere Herausforderung. Also ich würde es jetzt nicht als Nachteil bezeichnen, weil das macht einen ja auch so ein bisschen stolz, wenn es denn funktioniert. Ne? Mhm. Aber es ist schon auch eine andere Challenge, das muss man schon sagen. Also
ja.
Ja.
Ja, da hast du ja jetzt auch das Glück, dass du mit dem Valentin jemanden an der Seite hast, der das schon mal durchlebt hat, beziehungsweise schon mal gemacht hat, so wie du es eben angedeutet hast. Mhm. Und vor allem, damit bist du nicht alleine. Genossen, ich kenne das auch. Zu zweit ist man weniger allein. Blöder Spruch, stimmt aber immer wieder. Hättest du dir das alleine auch zugetraut, diese Gründung?
Ich glaube, alleine hätte ich es nicht gemacht. Tatsächlich. Also dadurch, dass ich auch, wie gesagt, nie den Wunsch hatte, ich will mich auf jeden Fall irgendwann mal selbstständig machen, kam dieser Gedanke halt auch nicht auf, dass ich das irgendwie alleine mache, sondern die Selbstständigkeit hat sich dadurch erst als Option aufgetan, als ich mit Valentin darüber gesprochen habe. Von daher, ich glaube, nö. Hätte ich, glaube ich, auch gar nicht den Drang, weil ich meine, ihr kennt das ja, ihr seid auch zu zweit. Es ist immer gut, einen Sparringspartner zu haben und gemeinsam auch Entscheidungen zu treffen, weil man sich ja auch selber irgendwie feedbackt und guckt, sind wir da auf dem richtigen Weg, weil ja alles, was du tust, ist ja irgendwie neu. Ne? Also abgesehen jetzt von inhaltlichen Dingen, wo du natürlich auch Ahnung hast, was du tust, aber das komplette ein Unternehmen irgendwie gründen, entwickeln, hochziehen, woran man überall, also wie gründe ich überhaupt, was ist mit Steuern, wo muss ich was anmelden, diese ganze Kram ist ja komplett neu, wie mache ich die Buchführung, so, und das ist schon ganz gut, wenn man da zu zweit ist und sich da ein bisschen aufteilt und ja, abstimmen kann.
Auf jeden Fall, ja. Das merken wir auch immer wieder, ne, Andi?
Oh ja. Allein dieses Abstimmen und von jemand anders ein okay oder cool oder eine Korrektur zu bekommen, das hilft einem so ungemein. Unabhängig davon ist es natürlich auch wichtig, irgendwie engere Freunde, Partner, Partnerinnen mitzunehmen, weil die auch einem ehrliches Feedback geben können. Ich glaube, das ist immer total wichtig, sich eben ja auch so einen Spiegel vorsetzen zu lassen, wie etwas ankommt, was man tut. Und dass man eben auch genau daran ansetzen kann und sich verbessern kann. Das ist, glaube ich, total hilfreich.
Ja, voll.
Super. Jetzt haben wir ja schon erfahren, dass ihr ein erstes Gespräch hattet, wo ihr darüber gesprochen habt, wo Valentin vielleicht ein bisschen gepitcht hat, hey Lena, schau mal, wir könnten uns da auch irgendwie selbstständig machen. Was waren denn dann eure ersten Schritte überhaupt so?
Ich glaube, so die ersten Schritte waren erstmal zu überlegen, was machen wir denn eigentlich? Wir hatten tatsächlich erst die Idee, wirklich so in ein Produktgeschäft einzusteigen. Also ein eigenes Produkt anzubieten. Da ging es tatsächlich auch, also NGO-Kontext, da ging es um irgendwie eine Plattform, über die man halt Kampagnen fahren kann. Also sei es irgendwelche politischen Kampagnen oder irgendwelche irgendwelche Sozialkampagnen oder was die NGO sozusagen gerade macht, also Zielgruppe NGOs, Non-Profit-Organisationen, kampagnenfähig zu machen. Und dadurch, dass wir ja in der NGO-Branche gearbeitet haben, hatten wir auch einige Kontakte zu dem eigenen Arbeitgeber natürlich, aber auch zu anderen Verbänden, zum Beispiel aus der katholischen Kirche, also ein kirchliches Hilfswerk war, wo wir gearbeitet haben, wo wir dann auch Feedback einsammeln konnten von unterschiedlichen Verbänden. Und genau, das lief dann auch eine Zeit, aber wir haben halt gemerkt, es ist unheimlich zäh, wirklich dann ein Produkt ans Laufen zu bekommen und das da dann auch erste Kunden drauf zu kriegen, die dann später vielleicht sogar dafür zahlen. Und da sind wir irgendwie nicht so aus dem Quark mitgekommen. Und ja, dann haben wir irgendwann gedacht so, naja, also wenn das jetzt was werden soll, auch finanziell, dann ist es vielleicht einfacher, erstmal mit Dienstleistungen anzufangen, weil dann entwickelst du halt genau das, was ein Kunde braucht und musst dir nicht überlegen, was könnte vielleicht jemand brauchen, wo könnte jemand Geld für zahlen. Und genau, dann ging es halt tatsächlich los, dass wir halt geguckt haben, okay, was sind potenzielle Partner, was ich eben schon erzählt habe und sagen, wo sind dann auch die ersten Kunden gekommen und das hat dann auch funktioniert. Und genau, von dem Schwerpunkt sind wir jetzt auch bisher gar nicht weggekommen. Also in das Produktgeschäft sind wir bisher nicht mehr eingestiegen, wobei das immer noch so eine Idee ist, wo wir sagen, das wäre schon cool, so Software, die wir schon in der Basis entwickelt haben, zu generalisieren beispielsweise und für weitere Kunden anzubieten. Das ist schon auch noch eine Idee, die wir verfolgen, aber bisher ist es noch nicht realisiert.
Okay, cool. Das Produkt und die Dienstleistung an sich anzubieten oder zu entscheiden, was man da anbieten möchte, ist ja der eine Punkt. Der andere Punkt ist ja auch so ganz konkret dieser bürokratische Teil, den es ja dann auch braucht, also das Gründen einer Gesellschaft. Wie habt ihr da die Prozesse wahrgenommen und was habt ihr euch da entschieden?
Also wir haben erst eine GbR gegründet und das geht ja inzwischen relativ einfach, auch online, so eine GbR-Gründung. Ja, das haben wir dann auch online gemacht und waren dann auch, weiß ich nicht, das ging relativ schnell, nach ein paar Wochen oder so auch eingetragen als GbR und konnten darüber dann halt auch die ersten Projekte und Aufträge abwickeln. Und haben mal aus dem Geschäftskonto eingerichtet und solche Sachen, woran man denken muss. Versicherungen abgeschlossen, also betriebshaftlich Versicherung, also was man irgendwie so im Blick haben muss. Darum haben wir uns natürlich dann auch parallel gekümmert und sind dann genau mit der GbR so gefahren ein paar Monate und haben aber dann relativ schnell auch den Wechsel zu einer GmbH und Co. KG gemacht, weil wir halt auch in Sachen Angestellten halt weitermachen wollten und dachten, dann ist so eine, sag ich mal, stabilere Geschäftsform, die nicht ganz so klein ist, vielleicht irgendwie eine bessere Idee. Und da sind wir tatsächlich auch gewechselt.
Und auch mit Blick auf die Haftbarkeit wahrscheinlich auch eine bessere im IT-Sektor. Ich weiß ja nicht, da gibt es ja wahrscheinlich auch immer sehr hohe Strafen oder da kann ja auch einiges schiefgehen. Ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich auch ein guter Grund, dann da zu wechseln.
Ja, ja, absolut. Genau, das spielt natürlich auch da rein. In der GbR bist du ja persönlich sozusagen haftbar für alles. Und aus der Phase wollten wir dann spätestens, wenn wir dann Mitarbeiter haben, auch raus sein, weil dann, je nachdem, was passiert, wird es dann vielleicht auch ein bisschen teuer. Ne? Ja.
Vollkommen nachvollziehbar. Und dann möchte ich hiermit auf jeden Fall auch noch einen Appell an die Stadt Köln richten, weil Jonas und ich haben für die GbR-Gründung, ich glaube, mehr als 3 Monate gewartet.
Echt jetzt? Mhm. Oh. Das ist ja krass.
Für alle, die mithören, wo muss man gründen? Wo habt ihr gegründet?
Also wir haben in Dülmen, beziehungsweise Kreis Coesfeld ist es. Darüber lief das. Es ging ziemlich unkompliziert, ehrlicherweise. Auf, wie gesagt, so eine Schnelle. Aber ich glaube, das ist wirklich auch die Größe der Stadt wahrscheinlich ausschlaggebend an der Stelle, weil halt vielleicht die Köln einfach viel mehr Leute gründen und dementsprechend dann auch Stau verursachen bei der Gründung. Ne? Aber es ging ja bei euch auch online, oder? Musstet ihr irgendwo...
Wir haben das online gemacht. Ich habe dann irgendwann, als wir gedacht haben, naja, da kommt nichts zurück, habe ich mal einen Termin gemacht und bin dann darauf verwiesen worden, dass es ja länger dauern kann.
Mhm. Und dann waren es 3 Monate. Oh yeah.
So ungefähr. Ich möchte es nicht beschwören, aber ich habe in Erinnerung, oder für mich fühlt es sich auf jeden Fall so an, als wären es 3 Monate gewesen.
genau, Lena. Du hast ja am Anfang, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das Thema jetzt schon abgehakt hatten, aber du hast ja davon gesprochen, dass ihr Dienstleistungen angeboten habt. Für alle ZuhörerInnen, wenn wir von Dienstleistungen reden, reden wir da vom klassischen Webentwickeln, also von der Webentwicklung, oder was habt ihr vor allen Dingen am Anfang dann angeboten konkret?
Genau, also wir haben viel so klassische Webentwicklung gemacht für Websites, vornehmlich, ja, Websites, genau, und kleinere Services, Programme für Websites und so weiter geschrieben. Das war in Kooperation mit dieser Werbeagentur, die wir, genau, mit der wir eng zusammengearbeitet haben zu Beginn. Und dann sind wir aber, als wir dann genau den größeren Kunden akquiriert haben aus Münsterland, relativ schnell so in den Bereich interne Unternehmenssoftware gekommen. Und da sind wir aktuell jetzt auch, wir entwickeln eigentlich fast nur noch Services und Software für interne Unternehmensprozesse, weniger Webentwicklung, was man eben nach außen sieht.
Ja, ist vielleicht, also jetzt so meine Meinung, ist wahrscheinlich auch für die Zukunft gesehen wahrscheinlich auch eher noch das bessere Standbein. Jetzt, ja, wenn es ums Thema KI geht, ich weiß nicht, ob du kennst du bestimmt auch zum Beispiel die, hier das Startup Lovable, was ja so in aller Munde ist oder ja, wo man ja einfach nur irgendwie einen Prompt eingibt und dann kriegst du irgendwie schon eine Webseite fertig ausgespuckt, irgendwie, wie das vom Backend aussieht, keine Ahnung, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht nied- und nagelfest, aber genau, was das Thema angeht, wie siehst du da irgendwie die Zukunft, wenn jetzt jemand zuhört, der jetzt auch vielleicht schon immer Webentwickler nebenberuflich irgendwie da in die Richtung was machen möchte oder wollte, wie siehst du das ganze Thema? Hat das irgendwie Zukunft oder kann, weiß ich nicht, in 5 Jahren spätestens jeder irgendwie mit einem Prompt sich eine Webseite fertig?
Ja, ich glaube, die Technik wird natürlich immer besser, ne? Also von daher ist es, glaube ich, schon sinnvoll, jetzt nicht nur auf das eine Standbein Webseiten entwickeln zu setzen. Das würde ich jetzt sagen, ist vielleicht nicht so ein stabiles Standbein, wenn man in die Zukunft guckt, ne? Gerade mit der ganzen KI-Entwicklung. Ich glaube, aber worauf es, glaube ich, auch meistens darauf ankommt, dass man irgendwie so, sage ich mal, guckt, okay, was sind meine Stärken und wo finde ich irgendwie die Kunden, wo, denen ich meine Stärken gut anbieten kann und dann halt, also gerade im Dienstleistungssektor einfach kundenorientiert sein, ne? Also ich glaube, es kommt gar nicht so stark darauf an, machst du jetzt schwerpunktmäßig irgendwie Webseiten, also jetzt nur das zu machen. Ich glaube, man muss sich da auch breit aufstellen, aber ich glaube, was viel wichtiger ist, als das inhaltliche Angebot eher, dass du halt ja, mit den Kunden gut sozusagen zurechtkommst und halt gut rausfindest, was brauchen die und denen das dann halt anbieten kannst, ne? So, also ich glaube, ja, also das ist zumindest unsere Erfahrung, dass man dann auch noch im Bereich Webentwicklung und sich auch noch ordentlich finanzieren kann, wenn man ja einfach gut zuhört, was brauchen die Kunden. Und die kommen ja dann nicht ohne Grund zu dir, weil sie eben nicht das durch Prompt generierte Webseite bekommen, ne? Sonst würden sie das sich vielleicht woanders holen. Also von daher, ja, genau. Aber insgesamt, ja, also gerade wenn es jetzt so um interne Unternehmenssoftware und so geht, man kann, glaube ich, KI nutzen. Das machen wir auch. Also, dass wir das sozusagen als Helferlein natürlich auch einsetzen. Aber man sollte natürlich wissen, was da rauskommt und es nicht unkontrolliert irgendwie in seine Codebasis einbauen. Das ist jetzt gerade bei Unternehmenssoftware in Sachen Sicherheitstechnik und so weiter natürlich keine gute Idee. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendwie KI da groß einem den Job wegnimmt oder so. Also das sehe ich tatsächlich nicht.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also genau, als Helferlein, ich meine, es eröffnet ja auch vielen eine neue Tür. Also ich zum Beispiel interessiere mich auch sehr für das Thema Programmieren. Und jetzt dadurch, dass ich zum Beispiel allein jetzt zum Beispiel, wenn es um das Visual Studio Code zum Beispiel mit dem Copilot, das ist ja dann auch, dass du ja auch deine KI-Modelle da auswählen kannst, mit welchem Modell das laufen soll. Und ich fand es ganz angenehm, wenn man sich irgendwie in dieses Thema einarbeiten möchte, dass man halt so ein Helferlein irgendwie an der Hand hat, um halt auch schnell irgendwie zu einem ersten Ergebnis zu kommen und dann halt sich das dann auch anzugucken, den Code, okay, was habe ich jetzt hier eigentlich fabriziert oder halt sich so Stück für Stück da so ranzutasten. Ich glaube, dafür kann das schon auch ganz gut hilfreich sein. Aber wie du schon gesagt hast, für jetzt interne Unternehmenssoftware sollte man das wahrscheinlich dann mit Vorsicht genießen oder halt dann wissen, was man tut.
Ja, wissen, was man reingibt, ne? Also ist ja da immer so Shit in, Shit out, ne? Also, wenn man das so mal sagen darf. Wenn man nicht weiß, was man haben möchte, dann bringt dir irgendwie ChatGPT halt auch nichts oder was für ein Modell du da nutzen möchtest, ne?
Ja.
Ja, aber tatsächlich, um den Anfang zu finden oder ein bisschen so Ideen-Mining erstmal zu haben, wie gehe ich Sachen an, das ist natürlich mega. Also, wir nutzen es auch eigentlich täglich.
Gut, Cool, wo wir direkt schon bei diesem großen und krassen Thema KI sind. Ihr bietet ja auch KI-Beratung an, ganz konkret für Unternehmen. Das finde ich total spannend, weil ich glaube, viele Unternehmen, oder sagen wir es mal so, bei Unternehmen hängt es oft an der Größe, wie schnell KI integriert werden darf und durch welche Instanzen das noch muss, wer da mitreden darf und Co. Wie ist da so eure Wahrnehmung, so bei den Kunden, die ihr betreut, wie stehen die Unternehmen aktuell zu KI? Weil mein persönliches Empfinden ist, dass hier ja eine sehr, sehr starke Unterschiedlichkeit nach wie vor vorherrscht, von Verteufeln hin zu Vergöttern, um es mal so auszudrücken. Und irgendwie der Mittelweg ist ja meistens der goldene. Ich bin heute der Mann für die Sprichwörter. Aber wie ist da so eure Perspektive auf das Thema, beziehungsweise eben von euren Kunden selbst?
Also wir geben auch relativ viele Vorträge im Bereich künstliche Intelligenz und wie Unternehmen KI eben auch nutzen können für ihre Prozesse. Und da ist unsere Erfahrung, dass das Interesse sehr groß ist tatsächlich. Deswegen auch die Vorträge oder auch Sprechstunden, die wir geben, gut besucht sind. Aber es sind tatsächlich... Also es kommt häufiger vor, dass Unternehmen halt noch nicht so eine Orientierung haben, was will ich damit machen, sondern einfach sagen, KI, das möchte ich jetzt auch nutzen. Wie mache ich das denn? Ne? Und wir kommen dann halt immer erstmal von der anderen Seite und sagen, okay, wie sind denn so eure Geschäftsprozesse? Ne? Und erstmal anhand der Prozesse zu gucken, wo kann man Dinge digitalisieren oder vielleicht automatisieren? Und dann im nächsten Schritt ist KI da vielleicht ein sinnvolles Mittel oder machen wir das vielleicht auch ganz anders mit klassischer Softwareentwicklung, die gar nichts mit KI zu tun hat. Ne? Mhm. Also auf dem Weg versuchen wir dann immer erstmal so von diesem KI-Weg tatsächlich ein bisschen wegzukommen, sondern zu sagen, okay, wie sehen denn eure Prozesse aus und dann zu gucken, wo kann man Dinge vielleicht automatisieren und dann mit welchem Mittel. So. Das heißt, eigentlich versuchen wir die Leute immer erstmal von diesem KI-Hype wieder ein bisschen wegzuführen, um dann von vorne nochmal zu analysieren. Ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie einen Vortrag hält, der heißt Prozesse optimieren mit KI und wir sagen, jetzt gucken wir erstmal, wie kann man es vielleicht auch ohne machen. Aber letztlich ist es so, ne, dass dann KI sagt, es gibt doch bestimmt eine KI, da schmeiße ich mein ganzes Unternehmenswissen ein, dann ist alles automatisiert. Und dann sagen wir erstmal so, ja, so einfach ist es nicht. Und müssen dann das sozusagen erstmal einfangen, was, glaube ich, auch viel durch diesen ganzen KI-Hype entstanden ist an irgendwie Bildern, wie man das einsetzen kann im Unternehmen, dass man das so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen holt.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade vielleicht im Mittelstand, wo wenig Kontakt zu KI bisher irgendwie entstanden ist, KI als Helferlein gesehen wird, ohne zu verstehen, wie muss das eigentlich funktionieren oder was für Gegebenheiten müssen vorliegen, damit es dann auch ein Helfer sein kann. Ja. Aber interessant, dass es tatsächlich immer noch so ist. Ich habe genau das auch mir schon gedacht, ehrlicherweise.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch schade, dass da nicht eine größere Awareness für da ist, oder?
Ja, also wir haben auch durchaus potenzielle Kunden oder auch bestehende Kunden von uns, die da total fit sind und schon eine klare Vorstellung haben, was sie wollen. Das gibt es auch tatsächlich. Deswegen ist das jetzt nicht grundsätzlich so, dass da erstmal nur mit so einer ganz vagen Vorstellung irgendwie rangegangen wird. Aber ich glaube, was tatsächlich auch Unternehmen hilft, ich meine, jetzt gibt es ja auch relativ oder sollen es viele Investitionsprogramme auch in digitale Infrastruktur ja geben. Und ich glaube, sowas kann halt auch gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen sehr gut helfen, wenn es halt Förderprogramme gibt und Fördermittel dafür, auch einfach mal Dinge auszuprobieren. Ne? Weil das ist natürlich auch irgendwie noch in den Köpfen der Leute drin, so, das sind dann bestimmt hohe Investitionen, die ich tätigen muss. Und dann muss ich erstmal gucken, ob das funktioniert. Und wenn man halt entsprechende Fördertöpfe dafür hat, dann kann man, glaube ich, auch gut einfach mal anfangen mit einem Proof of Concept für einen gewissen Use Case und sich von da aus weiterarbeiten. Das sind, glaube ich, die Hemmschwelle, wenn man da so ein bisschen finanzielle Unterstützung auch vom Land oder vom Bund bekommt dafür.
Ja. Ja, das wäre natürlich mit Sicherheit hilfreich für insgesamt Deutschland, da eben die Fördertöpfe aufzumachen. Mir fällt gerade noch spontan eine passende Frage dazu ein, die mich interessieren würde, weil Jonas und ich nutzen auch durchaus die ein oder andere KI hin und wieder. Und klar, ChatGPT ist so das bekannteste, auch sicherlich unter der gesamten Gesellschaft in Deutschland, die viele vielleicht auch die kostenfreie App nutzen und Co. Was sind denn KIs, die ihr konkret nutzt für eure Arbeit?
Unterschiedlich. Also wir nutzen tatsächlich auch viel ChatGPT. Wir haben den Copilot auch abonniert, installiert, lizenziert, wie man das so mal nennt. Aber vornehmlich tatsächlich, um einfach mal so anzugucken, was kann der und halt auch zu wissen, welche Integrationen gibt es halt für die unterschiedlichen Microsoft-Produkte und wie funktioniert das von der Performance halt auch her, was kommt da warum, auch von der Qualität, weil das ist natürlich, also Microsoft Copilot ist tatsächlich auch häufiger angefragt, von das Unternehmen sagen, hey, kennt ihr euch damit aus, könnt ihr uns dazu eine Beratung geben und so weiter, weil das ja einfach Microsoft 365 bei vielen im Einsatz ist und dann liegt es natürlich nahe zu sagen, wir nutzen den Copilot. Dann haben wir JetBrains, also quasi das Entwicklungsprogramm von Valentin. Das hat auch JetBrains AI, also quasi ein Coding Assistant, den wir nutzen. Und ich glaube, wir haben jetzt mal neu ausprobiert Olama, um lokale Sprachmodelle auch mal auszuprobieren. Das. Und jetzt in Projekten nutzen wir tatsächlich relativ viel Azure Open AI Services. Also quasi für Unternehmenssoftware, dass wir da mit Azure OpenAI viel arbeiten.
Ja. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass Valentin es hat sich so angehört, als ob Valentin eine eigene KI irgendwie trainiert hat oder, also weil du meintest irgendwie Valentins KI oder irgendwie.
Nee, also das ist, weil er das fürs Coding, weil ich nicht code und JetBrains ist sozusagen die Entwicklungsumgebung, die er nutzt.
Okay.
Und da gibt es halt auch einen AI-Assistenten, der halt dich quasi beim Coden unterstützen kann und das nutzen wir tatsächlich auch, der dann halt Code validiert und halt guckt, ob das alles so stimmt. Mhm.
Aber wer weiß, Jonas, vielleicht gibt es demnächst ja auch eine eigene KI beim IT-Bütchen.
Ja, wer weiß.
KI, IT-Bütchen Intelligence oder so.
Wäre auf jeden Fall ein cooler Produktname.
Auf jeden Fall. Ja, also es ist natürlich, also so ein eigenes Modell trainieren, das ist natürlich, also von der Expertise her, könnten wir das tatsächlich, sage ich jetzt mal, der Valentin hat ja da im Bereich Machine Learning auch seinen Abschluss gemacht und so weiter. Also von daher, die fachliche Expertise wäre da, aber tatsächlich ist das von, sage ich mal, von dem Aufwand her natürlich relativ groß. Du brauchst viele Datenmengen, du brauchst ja entsprechende Infrastruktur dafür und das ist eigentlich was sich, glaube ich, jetzt nicht so lohnt bei den starken Large Language Models, die es schon gibt. Warum sollte man darauf nicht aufbauen und dann eher ein bisschen feintunen, als ein komplett neues Modell zu tun, ist, glaube ich, nicht so wirtschaftlich.
Klingt soweit logisch.
Lena, lass uns noch mal von dem beruflichen Kontext jetzt noch mal so ein bisschen in den Alltag auch gehen. Wie bringst du die Selbstständigkeit, die ja jetzt ja Vollzeit ist, nehme ich an, jetzt nach 3 Jahren, wie bringst du die mit deinem Privatleben unter einen Hut, dass du auch noch erholt bist?
Ja, also klar, das ist natürlich, in Sachen Workload eine andere Nummer als im Angestelltentum noch. Das muss man ganz klar sagen. Also machen beide wesentlich mehr Stunden die Woche als jetzt im Angestelltenverhältnis noch. Einfach weil, ja, es halt ein eigenes Unternehmen ist und du natürlich da ein ganz anderes Commitment zu hast natürlich. Und dementsprechend ist es schon mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das Ganze, die alle Wochenenden immer durcharbeiten muss. Also da versuche ich schon darauf zu achten, dass da genug Freizeit auch da ist, um sich zu erholen, auch den Kopf frei zu kriegen. Und das funktioniert bisher auch ganz gut tatsächlich. Und ich habe einen Partner, der mich da auch sehr unterstützt und sehr tolerant ist, auch wenn ich mich abends nochmal hinsetze oder am Wochenende. Was natürlich auch, da bin ich sehr dankbar drum, weil das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass man da sagt, okay, das toleriere ich jetzt. Oder die Zeit fehlt natürlich dann vielleicht manchmal für Zweisamkeit oder andere private Sachen. Ne? Das ist dann der Trade-off, ne? Der Selbstständigkeit.
Ja, definitiv. Also ich glaube, da kann ich für Andi und mich auch mitsprechen. Also wenn unsere Partnerinnen das nicht so mitmachen würden, ich glaube, dann würde das auf jeden Fall einiges erschweren. Also auch an der Stelle danke an alle PartnerInnen, die sich gegenseitig unterstützen. Genau, also lass uns nochmal dahin gehen. Also mit Sicherheit gibt es jetzt ja auch immer noch jeden Tag oder ab und zu immer mal wieder Rückschläge, die ihr beide im Bütchen so erlebt. Aber was war bisher so der größte Rückschlag, vielleicht auch für dich persönlich in der Selbstständigkeit oder auch zu Beginn, den du so erlebt hast, der dich aber halt auch dann weitergebracht hat?
Ja, ich glaube, so richtig Rückschlag würde ich jetzt, glaube ich, könnte ich dir gar nicht so konkret nennen, weil sich, wie gesagt, die Projektlage eigentlich von Anfang an sehr gut entwickelt hat und glücklicherweise wir da echt gut angekommen sind, so als Unternehmen und mit den Kunden und den Projekten, die wir haben. Das läuft gut. Aber ich glaube, was für uns so die größte Herausforderung ist, tatsächlich einfach als Unternehmen zu wachsen, weil wir halt sehr spezialisierte Leute brauchen. Also die Unternehmenssoftware, die wir entwickeln und die Kunden, die wir haben, das sind keine einfachen Projekte. Also jetzt auch speziell mit dem KI- und Machine Learning-Fokus. Und genau, da haben wir tatsächlich die Herausforderung, passende Leute zu finden, die da halt auch mit einsteigen können und die auch gewillt sind, in so einem kleinen Unternehmen dann zu arbeiten. Ne? Das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil es alles viel dynamischer ist als vielleicht in einem großen Unternehmen und weniger stark strukturiert. Also wir haben tatsächlich auch eine Stelle ausgeschrieben, suchen einen Senior-Entwickler gerade und hoffen, dass das jetzt vielleicht auch sich dann in ein paar Monaten ändert, dass wir nicht mehr zu zweit sind. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, die größte Challenge, die wir aktuell haben. Genau, einfach mit den Projekten, die wir haben, dann auch zu wachsen. Ne? Eine Seite ist natürlich der Erfolg, den man mit den Kunden und mit den Projekten hat. Die andere Seite der Medaille ist, dass du natürlich gleichzeitig auch Erfolg brauchst in Sachen Unternehmensentwicklung, halt mit guten Leuten zu wachsen als Unternehmen. Und wenn beides stimmt, dann bist du erfolgreich. Wenn nur die eine Seite stimmt, dann hast du halt ein Problem. Und hoffen wir, dass wir uns da ja so ein bisschen vergrößern können dann auch in der nächsten Zeit, weil ja, dann haben wir, glaube ich, auch eine Menge Potenzial, was wir heben können. Und es wäre schön, wenn wir das mit ein paar Leuten mehr machen können. Genau.
Ja,
Ihr seid doch zu zweit, oder? Oder seid ihr auch dabei, euch zu vergrößern?
Nee, wir sind tatsächlich noch zu zweit. Auch tatsächlich haben wir jetzt fast schon Einjähriges. An die habe ich auch gestern schon mir fast gedacht, wie schnell das Jahr rumging. Wir sind noch zu zweit und ich glaube, vom Aufwand her, wir haben jetzt ja keine Kunden, die betreut werden müssen, so in dem Sinne. Wir machen ja gerade so eher so die reine Content-Produktion und ich glaube, da sind wir auch an der Auslastung noch weit irgendwie davon entfernt, dass wir jetzt sagen müssen, wir müssten da jetzt jemanden einstellen, zumal wir den oder diejenige auch noch nicht bezahlen könnten, weil die Kleidung, die wir im Endeffekt ja dann verkaufen, haben wir jetzt so, aber da kannst du auch vielleicht noch was zu sagen, Andi, haben wir jetzt eher so auf die Merch-Seite gerückt, haben wir gestartet und wollten eine Bekleidungsmarke gründen oder haben eine Bekleidungsmarke gegründet, aber haben irgendwie schnell gemerkt, dass wir doch irgendwie mehr so die Leidenschaft fürs Podcast und Interview geben irgendwie haben, sodass das jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und der Fokus jetzt gar nicht darauf in erster Linie liegt, okay, wir müssen jetzt irgendwie die Marke groß pushen und da groß Umsatz erzielen, um zu wachsen, sondern irgendwie, dass wir jetzt erstmal dieser Leidenschaft dem reinen Podcast machen, irgendwie uns so hingeben und gucken, dass wir den größer machen.
Ja, sage ich gerne noch einen Satz zu, weil am Ende des Tages ist es genau das, plus der Faktor, dass wir natürlich die Menschen da draußen motivieren und inspirieren wollen mit dem, was wir tun, und wir glauben, dass wir mit einem Podcast einen viel größeren Hebel haben als mit einer reinen Bekleidungsmarke, und am Ende ist es das, was wir erzielen wollen. Andere Menschen sollen davon lernen können, was wir tun, und das können wir wiederum nicht alleine leisten, deswegen laden wir uns eben so eloquente und kluge Menschen ein wie dich, Lena.
Ja, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Ja. Ja, aber ich finde das Konzept oder die Idee total cool, weil ich glaube, so man lässt sich ja auch, also gerade, glaube ich, wenn man so in der Überlegung ist, sich selbstständig zu machen, braucht es halt einfach so Inspiration von anderen Leuten, die es halt gewagt haben, um den Schritt vielleicht zu gehen, um irgendwie Mut zu fassen und zu sagen, okay, komm, ich probiere das jetzt mal aus. Und da sind solche Geschichten natürlich sehr cool zu hören, dass man da auch vielleicht ein bisschen mutig ist und den Schritt dann auch selbst wagt.
Ganz genau. Und genau dahingehend jetzt auch zurück. Wir nähern uns auch tatsächlich schon dem Ende unserer Folge und wollen aber trotzdem natürlich nochmal so Tipps und Tricks von dir mitnehmen. Gibt es irgendwelche Tools oder Routinen, die dir oder euch ganz grundsätzlich bei der Arbeit ganz konkret weiterhelfen, die wir vielleicht noch nicht kennen? Hast du da irgendeinen heißen Tipp für uns?
Einen heißen Tipp? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir nutzen eher Tools, die vielleicht schon weiter verbreitet sind. Also was auf jeden Fall mein Überlebenstool ist Trello. Projektmanagement ist ein Projektmanagement-Tool, kennt ihr wahrscheinlich auch. Also das ist quasi unser Überlebenswerkzeug, um sozusagen die ganzen To-Dos und für Kunden, aber auch als interne To-Dos für unser Unternehmen zu organisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir nutzen halt natürlich für die Softwareentwicklung auch viel Jira, also für User Stories, Tickets anlegen und so weiter. Das sind eigentlich so die wichtigsten Tools für uns. Und mein Notizblock quasi, mein digitaler, also die Notiz-App auf meinem Mac, die ist unersetzlich. Also ohne die wäre es schwierig.
Die darf nie verloren gehen.
Die darf nicht verloren gehen, aber ist ja zum Glück alles synchronisiert. Aber genau, da steckt mein ganzes Wissen drin. Und ja, ohne die könnte ich, glaube ich, nicht gut überleben.
Cool. Ja, auch wenn da jetzt nichts dabei war, was wir beide noch nicht kennen, vielleicht gibt es ja da draußen jemanden, der das Orientieren, den es Orientierung gibt und hilft. Das kann ja durchaus sein. Gibt es von der Tätigkeit her oder auch vom Mindset her etwas, woran du dich festhalten kannst, was die Orientierung gibt, also irgendwas, was dich inspiriert? Kannst du uns irgendein ganz konkretes Buch oder so empfehlen oder irgendeinen Content Creator, dem wir folgen sollten?
Ich glaube, so konkret tatsächlich nicht, aber was ich immer inspirierend finde, sind so Stories oder Vorträge von erfolgreichen Gründern und Gründerinnen. Das finde ich immer sehr, sehr cool, sich das anzuhören, wie haben die das gemacht, wie haben die ihr Unternehmen so entwickelt und so weiter. Wir hatten jetzt, glaube ich, kürzlich auf dem Festival der jungen Wirtschaft von der IHK in Münster einen Vortrag von dem Gründer von Clockin, das ist so ein Zeit-Tracking-Tool, auch gegründet in Münster, gehört. Und sowas finde ich dann inspirierend, weil ich meine, die sind jetzt, glaube ich, echt sehr, sehr stark gewachsen, und das ist irgendwie cool zu hören, wie sind die halt mit diesen Herausforderungen umgegangen, wie sind die gewachsen, wie haben sie das gemanagt, dass die ganze Unternehmensentwicklung hinterherkommt, wenn du auf einmal so viele Leute bist und so viel Geld im Hintergrund hast und so. Und das finde ich total inspirierend, einfach so solchen Leuten zuzuhören, die so auf dem Weg sind, das dann auch wirklich in ein größeres Unternehmen zu überführen, so ein Start-up. Genau, und das kann ich eigentlich nur empfehlen, sich da irgendwie Veranstaltungen zu suchen oder Vorträge irgendwie auf YouTube anzuschauen von so Gründern, die irgendwie erfolgreich sind mit ihren Unternehmen, weil das finde ich super inspirierend.
Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich gucke mir gerne, es schießen auch irgendwie jetzt immer mehr aus dem Boden. Wie gesagt, immer mehr Startups auch im Bereich KI. Und ich finde es auch immer sehr motivierend und inspirierend, sich dann die ganzen jungen GründerInnen anzuschauen, weil die dieses ganze Thema Building in Public heißt es dann immer, dass die halt alles so teilen, ihre ganzen Fuck-Ups und ihre, weiß ich nicht, auch VC-Besuche und so dann dokumentieren. Und ich finde das immer ganz, ganz spannend, sich das reinzuziehen. Gibt es denn etwas Bestimmtes, was du heute jetzt rückblickend vielleicht nochmal anders machen würdest?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich auch, wenn man vielleicht rückblickend an der einen oder anderen Stelle mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, war die total hilfreich für uns, weil wir, gerade weil ich ja gesagt habe, alles, was du tust, ist irgendwie neu. Mhm. Und wenn du diese, sag ich mal, vielleicht falsche Entscheidung nicht triffst, dann lernst du daraus nicht. Und deswegen sehe ich das trotzdem als wertvoll an, auch wenn wir sagen, naja, das hätten wir irgendwie, war jetzt nicht so eine schlaue Idee oder eine schlaue Entscheidung, das zu tun, würde ich trotzdem im Rückblick sagen, ist vielleicht doch sinnvoll gewesen, weil dann weißt du, dass du es beim nächsten Mal anders machst, ne? Und ich glaube, so muss man das auch sehen, so als Selbstständiger, dass du natürlich einfach Learning by Doing machst und natürlich machst du dann auch Fehler. Und deswegen würde ich nicht sagen, ich würde im Nachhinein was anderes machen, weil dann hättest du halt nicht den, sag ich mal, Wissensschatz, den du dann danach hast. Ne? Und von da ist, nee, würde ich nicht sein.
Ja, gut. und oftmals ist es ja auch das, dass man, weil du es gerade angesprochen hast, ist das Thema irgendwie vor Probleme stoßen oder dann Herausforderungen haben. Das, also das war ja auch bei mir so oder auch bei unserem, als wir angefangen haben, dass man sich vielleicht auch gewisse Dinge vielleicht nicht traut, gerade weil man irgendwie Angst hat, irgendwie dann zu scheitern und so weiter. Mhm. Aber jetzt rückblickend würde ich auch sagen, dass wir eigentlich nichts hätten anders machen oder dass wir, also ich bin zufrieden, so wie wir es gemacht haben, sagen wir es so, mhm. Weil aus allen Dingen, die wir, wo wir vielleicht nicht weiterkamen und so, sind wieder andere Ideen heraus entstanden oder wir haben andere Lösungen daraus dann also entwickelt. Ich finde, das macht einen halt immer nur stärker, so wie du es gesagt hast. Genau, also da würde ich, stimme ich dir auch noch 100% zu.
Ja, und ich glaube auch die Einstellung, das muss von Anfang an, muss ich immer das Richtige tun oder habe Angst, irgendwas falsch zu machen. Das ist eine ganz gefährliche Einstellung, wenn du selbstständig bist, weil so kommst du halt nicht weiter. Ne? Das heißt, du musst irgendwie eine gewisse Bereitschaft haben, auch Fehler zu machen, weil sonst ist es, glaube ich, schwierig dann als Selbstständiger dauerhaft irgendwie zu arbeiten, weil da braucht man irgendwie ein bisschen, manchmal vielleicht ein bisschen furchtlose Naivität, sagen wir es mal so. Ja.
Schön gesagt. Ja, Lena, wir nähern uns leider auch schon dem Ende des Podcasts. Noch eine Frage hätten wir. Ich meine, wir haben es jetzt ja schon so ein bisschen angerissen, das Thema. Was würdest du jetzt Menschen raten, die sich auch irgendwie Teilzeit selbstständig machen wollen oder auch neben ihrem Hauptberuf einfach nebenbei was machen wollen. Was könntest du dem mitgeben?
Also gerade in Teilzeitgründen ist natürlich, sage ich mal, in dem Sinne eine Herausforderung, dass du dich gut organisieren musst. Ne? Das würde ich auf jeden Fall irgendwie den Tipp geben, zu gucken, sich feste Zeiten zu setzen. Wann mache ich was für meine Selbstständigkeit und wann für meinen Hauptberuf, den ich dann aktuell noch habe, dass man sich gut strukturiert, weil mehr kann man immer machen und man muss, glaube ich, gerade in der Phase gucken, dass man gar nicht untergeht, ne? Und nicht seine eigenen Ansprüche da, dass man sich schnell entwickeln muss mit seinem Geschäft, so hochhängt, dass man halt untergeht unter der ganzen Arbeit. Ne? Also ich glaube, da würde ich den Tipp geben, sich irgendwie gut auch zeitlich zu strukturieren, dass man das vielleicht auch ein bisschen länger durchhalten kann und das nicht zu viel wird auf eine längere Strecke, weil das halt eine sehr arbeitsintensive Zeit ist und da braucht es halt einfach eine gute Organisation und gutes Zeitmanagement. Das würde ich, glaube ich, als Tipp mitgeben. Das hat uns auf jeden Fall gut geholfen, diese Phase dann auch zu meistern.
Sehr schön. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, den ich teilweise auch mal mehr noch beherzigen könnte.
Super. Ja, dann vielen lieben Dank für deine Insights, Lena, und dafür, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei warst. Wir wünschen auf jeden Fall Valentin, dir und dem IT-Mädchen noch viel Erfolg.
Ja, danke schön. Danke schön, dass ich hier sein durfte. Es hat mir echt Spaß gemacht mit euch.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.